Trump will Anfang Februar die Zölle anheben, sowohl auf kanadische als auch mexikanische Güter, auf 25%, so nahezu 0%. Also vielleicht kommt es dann doch anders, aber das zeigt halt irgendwie, wie schwierig das Ganze werden wird für die Europäische Union.
Wenn man aber weitergeht im Jahr und sich die Entwicklung so darstellt, wie wir sie erwarten, eben eine Beschleunigung des Wirtschaftswachstums und robustes Gewinnwachstum, dann kann ich mir vorstellen, dass wir am Ende des Jahres höhere Kursstände auch im DAX als die aktuellen 21.000 Punkte sehen werden.
Hallo und willkommen zum zweiten HVB-Marktbriefing des neuen Jahres. 2025 ist gerade ein paar Wochen alt und schon stellt sich in diesem Januar so ein Gefühl von Zeitenwende, Spannung und auch Anspannung ein. Sie wissen vermutlich, worauf ich hinaus will. Die Regierung Trump 2.0 hat nun endlich praktisch zu arbeiten begonnen und aus Kapitalmarkt- und realwirtschaftlicher Sicht ergeben sich aus dem, was US-Präsident Donald Trump bereits im Expresstempo entschieden hat, einige interessante analytische Folgerungen. Die wollen wir heute im Marktbriefing beleuchten. Unser Fachleute-Team im Podcast ist bereit, Andreas Rees und Philipp Gistakis. Hallo ihr beiden, willkommen, vermutlich nicht zur letzten Analyserunde der Ära Trump 2.0.
Ja, also das glaube ich auf jeden Fall, das kann man fast schon versprechen. Hallo, grüßt euch.
Hallo und ich grüße euch heute aus dem Rheinland, aus Düsseldorf. Und ja, die Kapitalmärkte werden sich in den nächsten Jahren sehr intensiv mit Trump beschäftigen müssen.
Schon mal vorab der Hinweis, noch mehr Hintergrund zu unserem heutigen Thema gibt es in der aktuellen Ausgabe von Focus Money. Dort wird Philipp Gistakis zum Thema Trump 2.0 ausführlich interviewt. So, jetzt gehen wir aber ins Thema rein. So help me God, schwor Trump noch in seiner Eidesformel in der großen Rotunde des Kapitols. Und dann ging es auch schon los. Über 80 Präsidentenerlasse gab es allein am Tag der Amtsübernahme und viele davon zeigten schon mögliche Konfliktherde, die er aufzumachen bereit ist. Auch die konkrete Drohung, die Nachbarländer Mexiko und Kanada ab Februar mit Zöllen von 25% zu überziehen, stand im Raum. Andreas, als Volkswirt Deutschland der HVB, kannst du zunächst mal kurz einen Überblick geben, nach dem, was wir nun wissen, welcher Konfliktstoff zwischen den USA und der EU am heftigsten spielt? Welche Themen sind das?
Die Drohung, die US-Zölle auch auf europäische Produkte anzuheben, das steht natürlich ganz oben auf der Agenda. Aber für uns Europäer, da geht es mehr als nur um Zölle. Es zeichnen sich ganz klar weitere Konfliktfelder zwischen den USA und der Europäischen Union ab. Ich denke da vor allem an die Regulierung amerikanischer Technologiekonzerne in Europa. Dann haben wir das Thema grenzüberschreitender Fusion, also internationale M&A. Und natürlich auch das Thema Klimaschutz, also Stichwort Pariser Klimaabkommen.
Ganze Menge Themen, die du da aufmachst. Gehen wir mal ein Thema nach dem anderen an. Die Zölle. Kommen sie oder kommen sie nicht? Das haben wir spätestens seit Mitte letzten Jahres immer mal wieder hier im Podcast durchleuchtet. Nach wie vor ist das ein wichtiges Konfliktfeld, sagst du. Welche Abkommen, welche Tarife haben wir denn bereits und wo stehen wir da jetzt Ende Januar?
Der Stand jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist, und ich bin jetzt bewusst vorsichtig, kann sich ja innerhalb einer kurzen Zeit sehr viel ändern. Trump möchte eine Anhebung der Zölle auf europäische Produkte, das hat er angedroht. Er hat im Wahlkampf von einer Anhebung auf 10% gesprochen, möglicherweise sogar auf 20%. Also das ist nicht so ganz klar geworden, also jedenfalls mir nicht. Gleichzeitig hatte die Europäer aufgefordert, mehr LNG und Öl aus den USA zu kaufen. Wenn man sich jetzt die US-Zollsätze anschaut im Augenblick auf wichtige Sektoren, gerade aus der deutschen Perspektive, dann kann man sagen, sie sind sehr niedrig. Also für Branchen wie Transport, Chemie, Maschinenbau, da liegen wir im Augenblick noch zwischen 1 und 2%. Also wenn da plötzlich jetzt 10 oder 20% draufstehen sollten, das wäre schon ein Riesensprung. Aber was ganz wichtig ist, nicht nur Donald Trump ist am Drücker, sondern auch die Europäische Union muss sich bald entscheiden. Nämlich ab März muss sie sich überlegen, ob sie höhere Zölle auf typische amerikanische Produkte wieder erheben möchte oder abermals auf Eis legt. Also diese typischen amerikanischen Produkte, Bourbon, Whiskey, Harley Davidson. Das ist sozusagen eine Altlast aus der ersten Präsidentschaft von Donald Trump, Trump 1.0. Damals hatte Trump höhere Zölle auf europäischen Stahl und Aluminium erhoben. Die Europäer haben daraufhin reagiert mit höheren Zöllen eben auf diese US-Produkte. Und dann wurde dieser Konflikt unter der Biden-Administration auf Eis gelegt, aber eben nur temporär. Und da läuft jetzt eine Deadline für die Europäische Union aus. Und deshalb muss sich die Europäische Union jetzt eben ab März entscheiden, wie es bei diesen Zöllen weitergeht. Aber das wäre natürlich für die Europäer auch eine Gelegenheit, Kompromissbereitschaft zu zeigen.
Weiteres Stichwort Technologieregulierung. Die führenden Köpfe der US-Technologiegiganten, also Unternehmen wie Meta, Google, Amazon oder X, standen bei Trumps Amtsantritt in der ersten Reihe. Man konnte sie auf den Bildern sehen. Trump hat auch gleich per Erlass ein Stück Regulierung beim Thema künstliche Intelligenz zurückgedreht. Bisher mussten nämlich KI-Entwickler die Ergebnisse von Sicherheitstests solcher Programme den US-Behörden melden, was sie künftig nun nicht mehr müssen. Daran merkt man schon die neue Stoßrichtung von Trump in der Technologiepolitik. Aber das Thema Regulierung des Tech-Sektors ist ja noch viel größer, auch in Bezug auf Europa. Wie siehst du das und um was geht es da genau?
Regulierung ist wirklich ein sehr spannendes Thema im Augenblick, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn es haben sich in den letzten Wochen wirklich enorme Spannungen zwischen den USA und der Europäischen Union aufgebaut. Und das ist sehr interessant zu beobachten, was da passiert und wie die Akteure reagieren. Also vielleicht gibt es auch so eine Art Blaupause, wie die Europäer jetzt mit dem Druck umgehen, ob sie nachgeben in dem Bereich oder hart bleiben. Also worum geht es? Du hast es schon gesagt, da prallen zwei Welten aufeinander. Einmal Trump mit seiner Deregulierungsagenda in dem Bereich. Und dann auf der anderen Seite die Europäische Union, die die Vorschriften für die Tech-Konzerne eigentlich gerne verschärfen möchte. Denn aus Sicht der EU, da geht es um faire Geschäftspraktiken. Es geht um den freien Marktzugang. Man möchte Missbrauch vermeiden. Also die EU, die will auch stärker bei der Veröffentlichung von Inhalten in die sozialen Medien eingreifen. Und da gibt es schon seit gut einem Jahr, seit März 2024, eine Untersuchung dazu. Auf der Basis des sogenannten Digital Markets Act. Aber es gibt eben noch keine Entscheidung. Also es wird wirklich spannend sein zu sehen, wie die EU mit dem Druck aus den USA umgeht.
Mhm. Weiteres Stichwort M&A hast du genannt, Mergers and Acquisitions, also internationale Unternehmensübernahmen, aber auch nationale. Auch das hast du als Konfliktfeld identifiziert. Wo könnte es bei diesem Thema denn zwischen den USA und der EU künftig zu Reibereien kommen oder vielleicht auch zu Widersprüchen?
Ja, grenzüberschreitende Fusionen, das ist erstmal natürlich ein globales Thema. Aber ich vermute, das wird in den nächsten Jahren gerade ein Thema werden für die europäischen Unternehmen. Also wenn man sich mal anschaut, wo stehen wir da? Die amerikanische Politik ist in den letzten Jahren immer restriktiver geworden, wenn es um Übernahmen amerikanischer Unternehmen durch Ausländer geht. Das hat schon unter Trump 1.0 angefangen, aber Joe Biden war da also wirklich auch kein Kind von Traurigkeit während seiner Präsidentschaft. Mhm. Wir hatten ja den Fall eines japanischen Stahlunternehmens, das einen Konkurrenten in den USA übernehmen wollte. Das ist dann von Biden abgelehnt worden. Und das war wirklich ein Tabubruch, weil es eben einmal kein chinesisches Unternehmen war. Und was noch wichtiger ist dabei, das US-Unternehmen, was übernommen werden sollte, das hatte auch keine Verträge mit dem amerikanischen Militär. Also normalerweise war es eben in der Vergangenheit so, wenn es militärische Gründe gab, dann wurde ein solcher M&A-Deal abgelehnt. Aber das war eben nicht der Fall diesmal. Also die amerikanische Politik geht deutlich protektionistischer vor und ich vermute, das wird sich jetzt noch unter Trump verschärfen. Und was bedeutet das jetzt für Europa? Und das finde ich sehr interessant, denn wenn es zum Beispiel deutsche Unternehmen gibt, die in den USA investieren wollen und ein US-Unternehmen aufkaufen wollen, gerade vor dem Hintergrund, dass es vielleicht höhere US-Zölle gibt und dass man eben nicht mehr so viel exportieren möchte in die USA und direkt in den USA produzieren will, dann in dem Fall könnte Trump dann ein Veto einlegen. Eigentlich will ja Trump, dass mehr ausländische Unternehmen in die USA gehen, statt in die USA zu exportieren. Mhm. Aber eine Übernahme kann es oder darf es vielleicht dann doch nicht geben. Also da könnte sich die Katze in den Schwanz beißen.
Also durchaus ein Widerspruch in dieser neuen Form von Außenpolitik und Wirtschaftspolitik. Dann gibt es noch die neue Klimapolitik. Trump hat sofort das Pariser Klimaschutzabkommen gekündigt. Die radikale Klimaskepsis seiner Regierung dürfte auch auf andere populistische Regierungen abfärben. Das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen. Lässt sich da nun wenige Tage nach dem Amtseid schon absehen, wie es weitergeht?
Also nochmal konkret, was du gerade angesprochen hast, Titus, mit dem Verlassen des Pariser Klimaabkommens. Das bedeutet dann natürlich einmal, dass die USA sich nicht mehr an die Klimaziele halten wollen, aber auch natürlich, dass sie in den internationalen Klimafonds nicht mehr einzahlen. Mhm. Und dadurch sind die Ziele, die vorgegeben worden sind, auf der letzten Weltklimakonferenz gefährdet. Da wollte man ja, dass die Industrieländer mehr Geld in die Schwellenländer geben. Und das ist jetzt dadurch gefährdet. Was Trump auch machen möchte in den USA selbst, er möchte offensichtlich die Grenzwerte für den Ausstoß von CO2 kippen. Bislang kann das die US-Regierung für alle Bundesstaaten festlegen und Trump möchte das jetzt ändern im Sinne seines Drill Baby Drill. Ob er das wirklich abschaffen kann, das ist nicht ganz klar. Vermutlich wird es da auch juristische Auseinandersetzungen dazu geben. Wenn es jetzt um den Inflation Reduction Act geht, also um die staatliche Förderung von erneuerbaren Energien in den USA, da wird er vermutlich auch richtig reinhauen oder reinhauen wollen. Aber auf der anderen Seite, ich denke, es werden auch gewisse Teile davon bestehen bleiben, weil viele Investitionen und viele neue Jobs in Bundesstaaten entstanden sind. Und das sind eben auch Bundesstaaten dabei, in denen die Republikaner eine Mehrheit haben. Außerdem ist es so, und ja, wirklich ganz trivial, aber eben für Trump sehr wichtig, es sind viele Ölunternehmen mittlerweile auch im Bereich Wasserstoff und der Speicherung von Kohlendioxid im Boden geschäftlich aktiv. Mhm. Und diese Ölunternehmen, die unterstützen die Republikaner finanziell. Also eine komplette Umkehr beim Inflation Reduction Act, das halte ich für unwahrscheinlich. Aber es kann natürlich sein, Trump wird das anders kommunizieren.
Mhm. Wie ist denn generell dein Eindruck? Hat Europa überhaupt einen Plan, wie man der neuen Administration in Washington nun begegnen soll? Sollte man das eher mit Vergeltungsschritten oder mit Deals oder mit verfeinerter Diplomatie angehen? Wie soll Europa deiner Meinung nach auf all diese Themen reagieren?
Da fällt mir jetzt ein Spruch ein von John Bolton, dem ehemaligen Sicherheitsberater von Donald Trump, also Trump 1.0. Der hat gesagt, ruf Donald Trump an, triff dich mit Donald, sprich mit ihm über alles Mögliche. Und wenn dann alle Stricke reißen, dann musst du lernen, Golf zu spielen.
Eine schöne Regel, die man durchaus beherzigen kann. Der Mann hat Humor. Und das ist ja auch praktisch gesehen gar nicht unrealistisch, denn immerhin hat Trump in Europa ja 3 Golfplätze. Also Frau von der Leyen, was ist aktuell Ihr Handicap? Und dann kann es auch schon losgehen mit dem Verhandeln. Aber nochmal ganz ernsthaft gefragt, was ist denn nun die beste Strategie für die EU-Kommissionspräsidenten oder auch für den nächsten deutschen Bundeskanzler gegenüber Washington? Was würdest du da empfehlen?
Jetzt also nochmal im Ernst. Ich will es da keine schlauen Ratschläge erteilen. Aber ich würde vermuten, dass die erfolgversprechendste Strategie ist, dass man Trump bis zu einem gewissen Punkt entgegenkommt. Also im europäischen Fall LNG abkaufen und diese berühmt-berüchtigten Deals machen. Mhm. Was natürlich auch gut wäre, wenn jetzt die einzelnen EU-Länder Einigkeit demonstrieren, wenn es um diese Strategie geht. Wenn es Länder geben würde, die ausscheren, dann kann sich Trump das wieder zunutze machen und das wäre dann entsprechend eine Schwächung für die Europäische Union insgesamt. Aber so oder so, ich glaube jetzt nicht, dass es das Patentrezept gibt, wie man jetzt zum Beispiel vielleicht höhere US-Zölle wirklich komplett vermeiden kann. Das Problem ist, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt zwischen Europa und den USA in ganz unterschiedlichen wirtschaftlichen und politischen Bereichen. Und da wird es, würde ich jetzt vermuten, aller Voraussicht nach zu Reibungsverlusten kommen, weil wir kennen Trump ja. Trump vermischt ja auch gerne die verschiedenen Bereiche und da wird es einfach schwierig werden. Mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel die Europäer den USA wirklich mehr LNG abkaufen und ich würde auch vermuten, dass sie das tun werden und das macht auch Sinn, dann wird es vielleicht irgendwo anders knirschen. Und ich finde halt ganz interessant in dem Zusammenhang das Beispiel mit Kanada und Mexiko, was man in den letzten Wochen beobachten konnte. Da hat man gesehen, es gibt unterschiedliche Strategien im Umgang mit Trump, aber am Ende kommt dann irgendwie doch wahrscheinlich das Gleiche dabei raus. Also der kanadische Premierminister Trudeau, der hat es eher auf eine vorsichtige Art und Weise probiert. Dann gab es Streit darüber in seiner eigenen Regierung, die war eh schon ziemlich wackelig und dann musste Trudeau zurücktreten. Dann hatten wir die andere Strategie von Mexikos Präsidentin Sheinbaum. Sie ist resoluter aufgetreten. Sie hat öffentlich angekündigt, Zölle auf US-Produkte anzuheben als Gegenmaßnahme. Also sie hat ihm auch gedroht. Dann hat sie aber gleichzeitig auch Kompromissbereitschaft signalisiert und hat angekündigt, den Schmuggel von Fentanyl zu unterbinden. Das war ja so der Hauptvorwurf von Trump. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt das Ganze mal anschaue, Stand heute, was ist dabei herausgekommen? Eigentlich das gleiche Resultat. Stand heute, Trump will Anfang Februar die Zölle anheben, sowohl auf kanadische als auch mexikanische Güter, auf 25%, von nahezu 0%. Also vielleicht kommt es dann doch anders, aber das zeigt halt irgendwie, wie schwierig das Ganze werden wird für die Europäische Union.
Philipp, du bist Chief Investment Officer der HVB. Wo am Finanzmarkt gab es denn die deutlichsten Reaktionen auf den Start von Trump in die aktive Regierungsphase? Die Sache selbst dürfte ja keine große Überraschung mehr gewesen sein, aber er hat ja gleich wieder über mögliche Zölle gesprochen. Welche Märkte haben auf diesen Impuls am deutlichsten reagiert?
Ja, Titus, das waren die Währungsmärkte, also der Euro, Dollar oder eben auch der kanadische Dollar. Wenn man sich da mal die Intraday-Charts anschaut dazu, also den Euro-Dollar-Wechselkurs Intraday, dann hat der während der Rede, als bekannt wurde, dass nicht an Day One sofort Zölle erhoben bzw. angehoben werden, innerhalb von Minuten einen Prozent zugelegt, also von 1,03 auf 1,04. Und der Euro-Dollar war nicht der einzige, der da stark reagiert hat, sondern zum Beispiel auch der kanadische Dollar hat stark zugelegt. Als kleine Fußnote dazu, wenn der eine oder die andere Hörer, Hörerin danach guckt, man muss ein bisschen darauf achten, wie die Kurse angegeben werden. Euro-Dollar wird in Dollar pro Euro angegeben. Wenn der Kurs nach oben zeigt, dann steigt der Wert des Euros. Und beim Kan-Dollar wird das andersrum angegeben. Da wird kanadische Dollar je US-Dollar angegeben. Wenn der kanadische Dollar steigt, dann zeigt der Graph nach unten. Und das hat relativ schnell innerhalb von Minuten Wirkung gezeigt. Und wenn die Währungsmärkte innerhalb von Minuten um ein Prozent springen, dann passiert da schon was sehr Besonderes.
Wie sieht's denn bei Aktien aus? Seit Trumps Wahlgewinn im November waren die Aktienmärkte ja, würde ich sagen, stabil bis steigend. Gab es da nun mit Amtsantritt ein neues Momentum, eine neue Perspektive oder vielleicht auch andersrum gefragt, was hat denn die Investoren an Trumps ersten Äußerungen besonders nervös gemacht oder vielleicht beruhigt auch?
Also Titus, ein neues Momentum konnte man nicht feststellen und auch eine Reaktion des breiten Marktes auf seine Äußerungen hat es nicht gegeben. Aber es gab die ein oder andere Aktie eines Unternehmens, das eben stark in diese Zolldiskussion gegebenenfalls involviert sein könnte, die reagiert hat. Und ich habe ja da insbesondere mal die drei deutschen Automobilhersteller angeschaut, also BMW, Daimler und Volkswagen. Und deren Aktien haben sozusagen in derselben Minute, wie der Euro nach oben gezogen ist, auch nach oben gezogen, so zwischen 3-4%. Und diese Aktien haben auch diese Ankündigungen, nicht sofort Zölle zu erheben, positiv aufgenommen. Jetzt muss man allerdings ein bisschen tiefer hineinschauen, denn die Zollthematik für die großen deutschen Hersteller, eben wie die Automobilhersteller, die ist relativ komplex. Denn diese Automobilhersteller, die produzieren ja in den USA für den lokalen Markt. Die werden also sozusagen durch Zölle auf Exporte in die USA wenig betroffen sein. Aber die meisten von denen produzieren ja in den USA nicht nur für den US-Markt, sondern für den internationalen Markt, für den globalen Markt. Und das heißt, die Besorgnis der Anleger und Anlegerinnen ist es eben, dass die Gegenmaßnahmen, die die anderen Länder dann auf die USA in Betracht ziehen werden, diese Exporte verteuern können. Wir haben da ein Beispiel dafür, denn die EU hat ja auf Elektroauto-Importe aus China Zölle erhoben. Und das trifft jetzt interessanterweise wieder europäische Hersteller, denn BMW beispielsweise fertigt den iX3 in China und der wird dann nach Europa transportiert. Und ich weiß nicht, warum man den iX3 jetzt nicht mehr online bestellen kann, aber man kann ihn nicht mehr bestellen oder nicht mehr so einfach. Und das könnte durchaus eine Folge sein, dass BMW von diesen Zöllen, die die EU auf chinesische Elektroautos erhoben hat, negativ beeinträchtigt wird. Also das heißt, diese Zollthematik, die ist tatsächlich ziemlich komplex und hat ziemlich komplexe Auswirkungen auf die deutschen exportorientierten Unternehmen. Und es geht eben nicht nur um die direkten Exporte aus Deutschland, aus Europa in die USA.
Das wurde ja immer von Anfang an diskutiert, ob da beide Seiten wirklich gewinnen oder nicht beide Seiten verlieren, wenn bilaterale Zölle verhängt werden. Lass uns nochmal in dem Kontext kurz über den Devisenmarkt sprechen, weil ja insbesondere der Euro-Dollar-Kurs für Unternehmen in Europa bedeutsam ist. Werden denn die Wechselkurse am Devisenmarkt nicht derzeit allein durch die Zolldiskussion bestimmt? Wie siehst du das als Beobachter oder gibt es da noch andere Faktoren?
Also die Kurssprünge, die wir jetzt gesehen haben um seine Inauguration herum, die wurden natürlich eben durch diese Zollerwartungen bestimmt. Wenn man sich aber jetzt die längere Strecke anschaut, also zum Beispiel in den letzten 5 Jahren, dann gibt es einen Faktor, der die Währungsmärkte und insbesondere den Euro-Dollar-Wechselkurs stark beeinflusst. Und das ist die Renditedifferenz zwischen dem US-Dollar und dem Euro, und zwar in einem eher kürzeren Zeitraum. Also ein sehr gutes Modell für den Euro-Dollar-Wechselkurs ist es, sich die Renditedifferenz zwischen den 2-jährigen US-Treasuries und den 2-jährigen deutschen Bundesanleihen anschauen. Und je höher diese Renditedifferenz ist, also je höher der Renditevorsprung in den USA vor dem Renditeniveau in Europa gemessen an den deutschen Bundesanleihen ist im 2-jährigen Laufzeitspektrum, desto schwächer wird der Euro. Und das liegt relativ einfach daran, dass die sogenannten Weltreservewährungsmanager, also diejenigen, die große Reserveinvestments hin und her schieben, die schauen sich eben kurzfristige Renditen an. Die wollen kein großes Zinsänderungsrisiko eingehen. Die gucken also nicht auf 10 Jahre, sondern eher auf kürzere Zeithorizonte. Und wenn man dann eben auf einem 2-Jahres-Zeithorizont im US-Dollar deutlich mehr Rendite verdienen kann, dann schieben die eben Gelder aus dem Euro oder aus anderen Währungen in US-Dollar, und das verbilligt dann den Euro und verteuert den US-Dollar. Dieses Modell war sehr bestimmend und das wird im Moment gerade insbesondere durch die Zentralbankdiskussion beeinflusst, denn wir werden ja in der aktuellen Woche 2 Zinsentscheidungen haben, nämlich am Mittwoch von der Federal Reserve. Die wird vermutlich nichts machen oder mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nichts machen. Und die EZB, die wird mit ganz großer Wahrscheinlichkeit die Zinsen um einen weiteren Zinsschritt um 25 Basispunkte senken. Das heißt, die ganz kurze Zinsfrist geht dann weiter auseinander. Jetzt muss man allerdings auch so sagen, dass die Erwartung von 4 Zinssenkungen inklusive der dieser Woche in diesem Jahr in Europa und 2 Zinssenkungen in den USA, so wie das eingepreist ist, ist an den Währungsmärkten schon entsprechend reflektiert. Aber genau diese Diskussion hat natürlich mittel- bis langfristig einen deutlich größeren strukturellen Einfluss als jetzt kurzfristige Zolldiskussionen. Wenn Zölle eingeführt werden sollten und diese Thematik kommen sollte, dann kann das sich natürlich auch nochmal überlagernd entsprechend auswirken.
Um diese Frage aber auch nochmal etwas zu verfeinern, welchen Unterschied macht es denn, ob ich als USA nun eine breite Zollschranke aufbaue, die ein breites Spektrum an Produkten oder Services abwehren soll, oder ob ich nur selektiv auf ganz bestimmte Güter gehe, wie es zum Beispiel, du hast schon angesprochen, die EU gegenüber China und umgekehrt gemacht haben. Gibt es da einen Unterschied?
Da gibt es einen erheblichen Unterschied, denn Zölle, wenn sie sehr spezifisch eingeführt werden, können ein sehr scharfes Schwert sein, um Handelsströme zu beeinflussen und zu lenken. Dafür sollten sie aber sehr spezifisch eingeführt werden. Die Diskussion, die Donald Trump ja führt, ist, wir führen Zölle auf alle Güter, Dienstleistungen, Flows oder wie auch immer ein. Ich weiß nicht, ob man die auch auf Dienstleistungen einführen will, aber insbesondere auch auf Gütern. Und wenn das passiert, also wenn sie breit angelegt sind über alle Güter, die importiert und exportiert werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass ein Teil dieser Zölle sozusagen in Wechselkursentwicklungen reflektiert und ausgeglichen wird. Und dann gibt es eben keinen sehr spezifisch steuernden Effekt mehr auf eine bestimmte Branche. Und das weiß natürlich Donald Trump und das wissen auch seine Experten. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die USA und die Forderungen oder die Drohung mit den hohen Zöllen im Wesentlichen Drohgebärde und Verhandlungstaktik ist. Und unter anderem auch wegen diesem steuernden Effekt ist ja sehr häufig die Antwort der Handelspartner der USA sehr sektorspezifisch, um eben tatsächlich sozusagen an einer ganz bestimmten Stelle eine Wirkung zu erzeugen. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht sieht diese ganze Diskussion eben aus, dass er über die Drohung mit Zöllen gewisse Konzessionen, die dann ganz anderer Natur sein können, wie zum Beispiel, dass ByteDance TikTok an einen Amerikaner verkauft oder dass die Grenzkontrollen von Mexiko nach China besser überwacht werden, er möchte da möglicherweise etwas anderes erreichen.
Wie immer im Podcast abschließend der Blick in euer Portfolio. Mit welcher Positionierung geht ihr denn nun in die schon ein paar Tage alte Ära Trump 2.0?
Wir sind aktuell leicht Übergewicht auf der Aktienseite und haben ein deutliches Übergewicht in den USA. Diese Positionierung reflektiert einerseits die deutlich besseren Aussichten in den USA als zum Beispiel in Europa. Und dieses leichte Übergewicht reflektiert die Balance zwischen einerseits eigentlich einem recht guten Ausblick auf das Aktienjahr 2025, denn wenn man sich die Erwartung an Wirtschaftsentwicklung und Gewinnentwicklung der Unternehmen anschaut, dann sieht man, dass Europa sein Wirtschaftswachstum beschleunigen sollte, Deutschland sogar deutlich beschleunigen sollte, auf ein immer noch enttäuschend niedriges Niveau. Das wird sicherlich nicht zufriedenstellend sein, aber eine Beschleunigung. Und die USA sollte, obwohl es eine leichte Abkühlung geben sollte, auf einem erstaunlich hohen Wachstumsniveau bleiben. Und bei den Unternehmensgewinnen kann man durchaus erwarten, und das ist auch aktuell eingepreist, dass sich die Unternehmensgewinne in den USA, aber auch in Deutschland in den kommenden Jahren, also 25, 26, in zweistelligen Wachstumsraten zunehmen. Also das ist eigentlich fundamental eine relativ gute Entwicklung. Und wenn wir jetzt sozusagen das Risikoumfeld nicht hätten, was wir eben haben, dann müsste man eigentlich eine deutlich höhere Aktienquote haben. Das heißt, dieses leichte Übergewicht, das wir aktuell haben, reflektiert auf der einen Seite den eigentlich ganz günstigen Ausblick, auf der anderen Seite aber die vielen Risiken, die da im Markt herumgeistern. Und deswegen haben wir aktuell eine, sage ich jetzt mal, vorsichtig optimistische Allokation.
Eine allerletzte Frage ist aber dann doch noch offen. Ihr hattet für dieses Jahr das Kursziel von 21.000 Punkten beim DAX formuliert. Das hat der Deutsche Leitindex bisher schon allein im Januar geschafft. Was passiert denn jetzt mit eurem Kursziel? Ändert ihr daran was?
Ja, das ist interessant. Wir haben das in unserem Kompass 2025 veröffentlicht, den wir auch im letzten Podcast schon angesprochen haben. Den kann man immer noch lesen übrigens, der ist noch nicht outdated, auch wenn das DAX-Ziel von 21.000 jetzt nicht mehr übermäßig ambitioniert aussieht. Was man da berücksichtigen muss, ist, dass wir damals natürlich zu Verfassung dieses Ausblicks herangezogen haben, also das Niveau des DAXes als Referenzpunkt. Und damals stand der DAX ungefähr bei 19.000 und wir hatten schon einige Diskussionen zu dem damaligen Zeitpunkt, ob 21.000 nicht viel zu ambitioniert sein sollte. 21.000 zu 19.000 sind 10% und das reflektiert eben ungefähr das Gewinnwachstum. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr ein zweistelliges Gewinnwachstum sehen können in Deutschland. Und wenn dann die Kursgewinnverhältnisse sich nur seitwärts bewegen, dann sollte eben das Gewinnwachstum in zusätzliche Kurssteigerung sich umsetzen. Deswegen bin ich auch für das aktuelle Jahr trotz der aktuellen 21.000 relativ optimistisch, dass wir da im weiteren Verlauf nochmal Kursanstiege sehen können. Aber natürlich haben wir jetzt kurzfristig erstmal eine enorme Performance gesehen, 5% in wenigen Wochen. Was ist die Folge darauf? Es kann natürlich sein, dass wir jetzt erstmal eine gewisse Phase der Konsolidierung, einer Seitwärtsbewegung sehen, möglicherweise auch ein paar Rückschläge. Wie gesagt, deswegen sind wir ja nicht stark übergewichtet in Aktien. Wenn man aber weitergeht im Jahr und sich die Entwicklung so darstellt, wie wir sie erwarten, eben eine Beschleunigung des Wirtschaftswachstums und robustes Gewinnwachstum, dann kann ich mir vorstellen, dass wir am Ende des Jahres höhere Kursstände auch im DAX als die aktuellen 21.000 Punkte sehen werden.
Ich versuche mal, ein Fazit dessen, was ihr gesagt habt, zu ziehen. Ich glaube, die Überschrift lautet: Trump ist halt Trump und er bleibt auch Trump. Er agiert nach kaum einer Regel und ist sehr oft anlassbezogen, so wie es eben gerade passt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Da werden dann eben schon mal handelspolitische mit sicherheitspolitischen und auch klimapolitischen Fragen verkoppelt und vermengt, um Druck aufzubauen. Ein hochgradig transaktionaler, unkalkulierbarer Politikstil also, an dem wir natürlich hier im Marktbriefing analytisch dranbleiben werden. Wir sagen nun Tschüss für heute. Den nächsten Podcast gibt es zum Download ab dem 10. Februar. Der aktuelle Outlook zu Wirtschaft und Märkten ist in den Shownotes verlinkt. Fragen und Hinweise bitte an markt-briefing@unicredit.de. Danke fürs Zuhören, sagen
Andreas Rees,
Philipp Gestakis
und Titus Kohler. Bis zum nächsten Mal.